Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast. Und diese Folge ist heute wirklich eine ganz besondere. Denn nicht nur sprechen wir über eines der wichtigsten Themen der modernen Herzmedizin, die koronare Herzerkrankung und die Bypass-Operation, sondern ich darf heute ganz herzlich einer Person gratulieren, die viele von euch inzwischen schon aus unseren vergangenen Folgen kennen. Seit Freitag heißt es nämlich offiziell Dr. Med. Julia Rokaszewski. Und Julia, dazu erstmal von ganzem Herzen allergrößte Glückwünsche, eine unglaublich starke Leistung, auf die du mehr als stolz sein kannst. Und weil heute auch noch Muttertag ist, passt das eigentlich perfekt. Ich glaube, es gibt heute wahrscheinlich kaum ein schöneres Geschenk für eine Mutter, als sagen zu können, meine Tochter ist Dr. Med. Und ich bin mir sicher, dass heute eine Mama irgendwo ganz besonders stolz zuhört. Aber typisch Julia, kaum ist der Titel offiziell da, sitzt sie schon wieder hier bei uns im Podcast und erklärt ein hochkomplexes Thema, so verständlich, ruhig und sympathisch, dass wirklich jeder mitkommt. Heute sprechen wir darüber, wie entstehen verengte Herzkranzgefäße, was genau passiert bei einem Herzinfarkt, wann reicht ein Stent und wann braucht ein Patient wirklich eine Bypass-Operation. Und genau deshalb freue ich mich heute auf diese Folge. Also lehnt euch zurück, hört gut zu und willkommen zu einer neuen Folge mit Dr. Med. Julia Rokaszewski.
Hallo, vielen Dank. Freut mich sehr, Teil des Podcasts erneut zu sein über so ein wichtiges Thema wie die koronare Herzerkrankung.
Du hast uns ja jetzt schon gleich verraten, über welches Thema wir heute sprechen werden. Julia, jetzt kommen wir mal zu den grundlegenden Daten. Wie ist denn das Herz aufgebaut und welche Rolle spielen denn die Herzkranzgefäße?
Wenn wir das Herz einmal betrachten, können wir sagen, das Herz besteht aus zwei Vorhöfen und aus zwei Ventrikeln. Das sehen wir einmal hier, die beiden Vorhöfe, die beiden Ventrikel. Wir haben insgesamt vier Herzklappen. Und wichtig ist, dass wir quasi zwei Taschen und zwei Segelklappen haben. So viel erstmal allgemein zur Anatomie. Und zwei Herzohre, Auricula dextra und sinistra. Wir sehen hier vorne schon direkt Gefäße des Herzens. Und das sind quasi die Koronargefäße, die wichtig sind für die Versorgung mit Sauerstoff des Myokards. Und man kann sagen, davon haben wir haben zwei Koronarien. Und davon gehen dann nochmal kleinere Abgänge ab. Wir haben die Arteria coronaria sinistra, die linke Koronararterie, und die Arteria coronaria dextra, die rechte Koronararterie. Von der linken Koronararterie, die können wir auch hier sehen, gehen quasi zwei Hauptstämme, zwei Hauptäste ab. Das ist einmal der Ramus interventricularis anterior und das ist der Ramus circumflexus. Alles davor quasi ist der Hauptstamm. Und wenn der Hauptstamm betroffen ist von einer Erkrankung, kann das sehr gefährlich sein für den Patienten. Da gehen wir auch nochmal später ein bisschen ausführlicher drauf ein. Aber man sieht auf jeden Fall, die linke Koronararterie versorgt die Vorderwand des Herzens. Dann haben wir noch die rechte Koronararterie, die Arteria coronaria dextra. Und die zieht quasi auf die Hinterwand des Herzens in 70% der Fälle. Das hängt immer ab, welcher Koronarversorgungstyp genau vorliegt. In 70% der Fällen ist es der Rechtsversorgungstyp. Das heißt, dann zieht quasi ein Ast, der Hauptast, der Ramus interventricularis posterior von der Arteria coronaria dextra nach hinten an die Hinterwand und versorgt diese. Und das sind quasi dann die wichtigsten arteriellen Versorgungsgebiete des Herzens. Dann sehen wir natürlich hier oben die Hauptschlagader, die Aorta, die wir auch in der ersten Folge als Thema hatten. Und da hatten wir auch schon gesehen, direkt quasi hier unten in dem Bereich, da haben wir die Aortenklappe. Dann haben wir hier die Pulmonalklappe in dem Bereich und wir haben die Mitral- und Rekuspidalklappe. Das sind quasi die vier Klappen, die ich schon angesprochen hatte, über die das Herz verfügt. Genau, das wäre ganz grob zur Anatomie. Zwei Vorhöfe, zwei Ventrikel, vier Herzklappen und dann direkt quasi hier auch die Hauptschlagader und die Pulmonalgefäße, die sich am Herzen befinden. Und da natürlich auch wichtig noch zu nennen, dass in den rechten Vorhof die Vena cava superior quasi hineinläuft und unten sehen wir die Vena cava inferior. Genau, das wären anatomisch die wichtigsten Aspekte dazu.
Jetzt hast du das ja wirklich schon sehr gut beschrieben. Wie entsteht denn jetzt eigentlich so eine koronare Herzerkrankung, Julia?
Also man kann sagen, die KHK, so wird es auch abgekürzt, ist eine Erkrankung, die sehr oft in der Gesellschaft heutzutage auch auftritt. Einfach weil es zahlreiche Risikofaktoren gibt. Und das ist quasi eine Erkrankung, die genau diese Koronararterien betrifft, die ich gezeigt hatte. Und zwar, das sind ja die Gefäße, die das Myokard mit Sauerstoff versorgen. Und das ist eine chronisch progrediente Erkrankung, kann man sagen, oftmals atherosklerotisch bedingt. Das heißt, da lagert sich Fett ab, die Hypercholesterinämie ist da auch ein Risikofaktor, Hypertriglyceridämien zum Beispiel. Und das führt dann zu einer Lumeneinengung dieses Gefäßes. Und, oder es kann auch zu einem akuten thrombotischen Verschluss zum Beispiel kommen. Und infolgedessen kommt es zu einer Ischämie des Herzens. Das heißt, das Herz wird nicht mehr mit Sauerstoff richtig versorgt. Und dadurch natürlich auch die Funktion des Herzens eingeschränkt. Und klinisch haben wir zum Beispiel Symptome wie Angina pectoris, Brustschmerz. Auf die Symptomatik gehen wir auch gleich noch ausführlicher ein. Aber ganz generell. Oder Kurzatmigkeit bei Belastung zum Beispiel ist auch typisch. Beim akuten Koronarsyndrom kommt es dann zur Plaquruptur. Da lagert sich quasi Fett ab, das rupturiert. Oder auch es kann auch zu Thrombusbildung zum Beispiel kommen, infolgedessen. Genau.
Julia, jetzt hast du gerade schon ein ganz, ganz interessantes Wort gesagt, was viele schon mal gehört haben. Der Plaque. Warum bildet sich denn dieser sogenannte Plaque und was ist das überhaupt?
Genau, also es kommt quasi zu Endotheldysfunktion im Bereich des Gefäßes, quasi durch diese Risikofaktoren, die ich schon erwähnt hatte. Oft arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Dyslipidämien zum Beispiel, die dann diese Schäden an der Gefäßwand quasi hervorrufen. Und dann haben wir quasi das gute und das schlechte Cholesterin. Davon haben ja viele schon gehört. Das LDL, das schlechte Cholesterin, das lagert sich quasi ein in die Intima, in die Schicht des Gefäßes. Und dann aktiviert sich eine inflammatorische Kaskade, eine Entzündungskaskade. Es werden Zellen angelockt, wie Monozyten, Makrophagen beispielsweise. Und die Makrophagen sind unsere Fresszellen. Und die sorgen für eine sogenannte Schaumzellbildung in diesem Bereich. Und dann entsteht quasi oft so eine lipidreiche Plaque. So nennen wir das dann, mit einer fibrotischen Kappe auch oft. Und das ist quasi dieser Prozess. Das heißt, wir haben eine quasi Struktur, das Endothel, die verletzt ist und infolgedessen dann eine inflammatorische Reaktion, also eine Entzündungskaskade, die sich quasi abspielt und dann bildet sich quasi ein Plaque aus. Dann kann dieser Plaque rupturieren beispielsweise und diese Ruptur kann zu einem Thrombus führen. Und oft gibt es auch langsam wachsende Plaques beispielsweise, die dann chronisch zu einer Lumeneinengung führen können im Bereich der Koronarien.
Jetzt hört man ja immer wieder, viele Menschen sagen ja, das trifft ja nur ältere Menschen. Stimmt das?
Also es kann auch jüngere Menschen auf jeden Fall treffen. Das ist eine multifaktorielle Erkrankung. Zum Beispiel vor allem Nikotin geht auch auf die Koronarien. Das heißt, Patienten, die viele Peckiers haben, die bestimmen wir dann da, die haben auch oft früher schon eine koronare Herzerkrankung oder Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie. Da differenzieren wir oft zwischen modifizierbaren und nicht modifizierbaren Risikofaktoren. Und was zum Beispiel modifizierbar ist, Adipositas, Bewegungsmangel, Stress, wie gesagt, auch Diabetes mellitus Typ 2 beispielsweise oder Nikotin. Und dann gibt es die nicht modifizierbaren Faktoren. Und dazu zählt das Alter, das männliche Geschlecht beispielsweise. Genau, aber es gibt bei dieser Erkrankung zahlreiche Faktoren, die wir beeinflussen können selber. Das ist sehr wichtig, auch den Patienten mitzuteilen, dass sie das Risiko senken können, wenn sie beispielsweise regelmäßig Sport betreiben, einen normalen BMI haben, den Blutdruck gut einstellen beim Hausarzt etc.
Ja. Ein Problem der koronaren Herzkrankheiten ist ja, dass sie lange unbemerkt bleiben. Welche Symptome sollten denn Menschen ernst nehmen?
Genau, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es zu einem Angina pectoris kommt, einem Brustschmerz, der auch oft bei Belastung beispielsweise auftritt. Und da haben wir in der Herzchirurgie eine Klassifikation, die wir verwenden, die CCS-Klassifikation. Das heißt, unter wie starker Belastung kommt es zu diesem Brustschmerz? Außerdem die Dyspnoe, die Kurzatmigkeit, ist auch ein Hauptsymptom. Und da haben wir die NIHA-Klassifikation dafür. Und da fragen wir auch oft den Patienten, wie viele Treppenstufen, wie viele Etagen können sie laufen, ohne dass Kurzatmigkeit auftritt. Und dann können wir anhand dessen den Patienten klassifizieren. Und das sind die zwei Hauptsymptome, der typische Schmerz und die Dyspnoe. Genau, das sind eigentlich die Hauptsymptome, die auftreten. Wichtig ist, bei Frauen gibt es oft unspezifische Symptome einer koronaren Herzerkrankung. Das heißt, das kann zum Beispiel ein einfacher Bauchschmerz sein, der schon darauf hindeutet. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, dass das sich auch unspezifisch äußern kann.
Jetzt hast du gerade wieder ein, oder in diesem Fall jetzt mal zwei interessante Wörter genannt, Angina pectoris. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zusehern mal erklären, was ist das denn eigentlich genau?
Angina pectoris ist ein Schmerz, der quasi im Bereich des Brustbeins auftritt. Und oftmals auch ein Schmerz, der in den linken Arm ausstrahlt oder in den Kiefer. Das ist ganz typisch für die Angina pectoris. Und der tritt bei Belastung oft auf, wenn die Patienten verengte Koronarien haben, eine sogenannte Koronarsklerose. Ja, das ist quasi die typische AP-Beschwerde, äußert sich so, die Angina pectoris.
Warum merken ein Diabetiker oft weniger die typischen Symptome, Julia?
Weil Diabetiker atypische oder stille Ischämien oft ausbilden und infolgedessen. Und außerdem ist auch eine Folge des Diabetes mellitus die Neuropathie beispielsweise, sodass die Schmerzen weniger stark registriert werden können, neben der Nephropathie etc., was noch Folgen sein können von Diabetes mellitus. Genau, das ist quasi der Grund für die unspezifische Symptomatik. Und was noch ein typisches Symptom ist, generell bei der KHK, neben Dyspnoe und AP-Beschwerden, generell die reduzierte Belastbarkeit im Alltag. Das fällt den Patienten oft auf. Und dann werden sie vorstellig. Genau, neben dem retrosternalen Druckgefühl.
Ja, gut erklärt, Julia. Vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem die Leute zum Arzt gehen. Wie beginnt denn die Diagnostik normalerweise so standardgemäß?
Also standardgemäß nehmen wir ein Labor auf jeden Fall ab. Wir schauen uns auch die Herzparameter da besonders an, das Troponin beispielsweise. Und wir schreiben auch ein EKG und schauen, ob es irgendwelche Veränderungen im Elektrokardiogramm bereits gibt. Was wir im Labor auch anschauen, sind Lipide, die vielleicht Hinweis auf Risikofaktoren auch geben können, auf eine Hypercholesterinämie oder HbA1c für ein Prädiabetes oder Diabetes mellitus, da das ja alles auch Risikofaktoren sind für die koronare Herzerkrankung. Und dann im Verlauf kann man sich überlegen, noch nicht invasive Bildgebung zu machen, je nachdem, wenn wir zum Beispiel Veränderungen im EKG erkennen, wie eine ST-Streckenhebung, ein STEMI, wäre das eine direkte Indikation für ein Herzkatheter. Das heißt, den Patienten würde man direkt Koronarangiografieren und da die Stenose beheben. Das sind quasi die interventionellen Verfahren, wo wir gleich auch noch dazu kommen. Das heißt, wichtig ist auf jeden Fall zunächst ein EKG und ein Labor und natürlich auch die Vitalparameter zu detektieren von den Patienten.
Jetzt reagieren ja viele Patienten immer erschrocken auf den Begriff Herzkatheter. Was passiert denn eigentlich bei so einer Herzkatheteruntersuchung oder Behandlung? Genau.
Also es ist quasi ein interventioneller Vorgang, wo die Kardiologen über die Radialis oft gehen und dann quasi ein Draht vorschieben bis zum Herzen. Und über diesen Draht können die Kardiologen Stents einbauen in das verengte Gefäß oder eine sogenannte Ballondilatation durchführen. Wir haben ja diese Verengung im Bereich der Koronarien und die versuchen wir aufzuweiten. Und interventionell quasi über die Radialis oder Femoralis, heutzutage wird die Radialis öfter genommen, können wir dann quasi entweder so eine Art Gitter, kann man sich das vorstellen, ein Stent einbauen oder eine Ballondilatation durchführen. Da wird ein Ballon tatsächlich aufgeblasen und dadurch das Lumen wieder eröffnet von der verengten Koronargefäß. Und das ist quasi neben der sehr invasiven Bypass-Operation noch eine Möglichkeit, zu einer Eröffnung des Koronargefäßes zu führen.
Wenn mir jetzt eine Verengung festgestellt wird oder wurde, gibt es ja mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Lass uns mal strukturiert durchgehen. Die erste Option ist ja meistens eine medikamentöse Therapie. Wann reicht denn eine konservative Behandlung, Julia?
Also wenn wir quasi wir schauen uns immer an, wie stark verengt sind die Koronarien, wie viel Prozent Verengung haben wir und dann natürlich immer im Hinblick auf die Klinik des Patienten. Ist der Patient symptomatisch? Hat er Beschwerden? Und dann kann man quasi entscheiden, ist eine Indikation für eine OP oder für ein interventionelles Verfahren gegeben. Wir haben ja auch schon ein bisschen über die Anatomie geredet von den Koronargefäßen. Und wenn beispielsweise der Hauptstamm betroffen ist, wir haben ja gesagt, von der Arteria coronaria sinistra gehen zwei Gefäße ab. Einmal an die Vorderwand, der Ramus interventricularis anterior und der Ramus circumflexus, der Richtung Hinterwand zieht. Wenn zum Beispiel der Bereich davor, vor dieser Abspaltung betroffen ist, dann haben wir eine Operationsindikation, weil dann eine starke Ischämie auftreten kann. Beide Gefäße sind betroffen und die Blutversorgung danach nicht gewährleistet. Das heißt, da muss man quasi schauen, welcher Bereich ist betroffen, wie viele Verengungen haben wir, wie viele Stenosen. Haben wir multiple Stenosen beispielsweise, dann wäre das eher eine Operationsindikation als für das interventionelle Verfahren. Und dann würde man auch schauen, wie symptomatisch ist der Patient. Zum Beispiel, wenn wir einen unsymptomatischen Patienten haben mit einer 50-prozentigen Stenose und nur an einer Stelle ist eine Stenose gegeben, dann würde man vielleicht eher noch abwarten. Aber haben wir einen Patienten, der 60%ige Stenose hat im Bereich des Hauptstamms und ist symptomatisch, hat Dyspnoe-AP-Beschwerden, dann würde man schon eher auch intervenieren. Genau. Da muss man immer individuell je nach Patient schauen.
Also wenn wir jetzt praktisch von der konservativen Therapie sprechen, also überwiegend von einer medikamentösen Therapie, würden wir ja sprechen davon von ASS, Statine, Beta-Blocker, ACE-Hämmer.
Genau. Also da ist es so, dass wir quasi differenzieren zwischen STEMI und NSTEMI. Beim NSTEMI zum Beispiel kann man eher abwarten, da kann man das machen. Oder generell, wenn zahlreiche Risikofaktoren da sind, die Stenose ist noch nicht so weit fortgeschritten, dann kann man natürlich, wenn wir sehen, es ist eine Hypercholesterinämie da, ein Statin geben beispielsweise. Oder wenn wir einen Diabetes mellitus haben, den therapieren und da medikamentös vorgehen. Neben der Lipidsenkung auch Beta-Blocker, ACE-Hämmer beispielsweise eindosieren. Neben der Lebensstilmodifikation, die wir natürlich auch jedem Patienten dann empfehlen. Also viel Bewegung, Raucherentwöhnung, wenn wir einen Raucher vorliegen haben. Und wie gesagt, die Thrombozytenaggregationshemmung auch sehr wichtig, wenn da die Risikofaktoren gegeben sind, ASS oder Clopidogrel, dass man das auch mit verabreicht. Genau, das wäre quasi die medikamentöse Therapie neben den interventionellen und operativen Verfahren.
Die andere Option ist ja Stent-Katheter-Behandlung. Viele Menschen kennen den Begriff Stent. Wann ist denn so ein Stent sinnvoll?
Also wenn man isolierte und gut zugängliche Läsionen hat, dann ist auf jeden Fall eine Stent-Implantation indiziert. Wie gesagt, vor allem auch bei STEMIs, wo wir eine direkte Koronarangiographie durchführen, ein akuter Infarkt oder generell symptomatische Ischämien, die auftreten können. Und da gibt es medikamentenbeschichtete Stents auch, die man implantieren kann. Und da ist auch die Öffnungsrate, kann man sagen, im Verlauf auch sehr hoch, ist über 90% nach 5 Jahren. Das heißt, man muss sagen, von der Stent-Implantation und von der Koronarangiographie, da hat man auch ein sehr gutes Outcome, vor allem wenn man isolierte Läsionen therapiert und auch vor allem mit dem Drug-Eluting-Stents, also medikamentenbeschichteten Stents. Da ist das Outcome auch sehr gut.
Grenzen bei dem Stent, wo man sagt, da macht's keinen Sinn?
Auf jeden Fall, wenn man zahlreiche Läsionen hat, zahlreiche Sklerosierungen in vielen Koronargefäßen, da bestimmen wir auch den sogenannten Syntax-Score und dann können wir quasi auch eher operativ vorgehen. Wenn man zahlreiche Läsionen hat oder wenn der Hauptstamm betroffen ist, dann hätten wir auch eher die OP-Indikation. Und wie gesagt, beim hohen Syntax-Score auf jeden Fall auch. Und Multivessel Diseases.
So, Julia, jetzt kommen wir ja zu dem spannenden Thema von heute. Jetzt reicht ja dieser Stent nicht mehr, die medikamentöse Therapie nicht mehr. Jetzt braucht der Patient eine Bypass-OP. Was sind denn so die typischen Indikationen für eine Bypass-OP?
Die typischen Indikationen sind hochgradige Stenosen, vor allem im Hauptstamm, wie bereits erwähnt, vor der Aufzweigung in den Ramus circumflexus und Ramus interventricularis anterior oder auch im Bereich des Ramus interventricularis posterior, wenn die Arteria coronaria dextra beispielsweise betroffen ist. Das heißt, hochgradige Stenosen der Hauptstämme sind oder auch der Hauptgefäße des Herzens sind auf jeden Fall Operationsindikationen und auch multiple Läsionen. Oft haben die Patienten eine Dreigefäß-KHK beispielsweise. Da sind dann alle drei Hauptstämme mit betroffen. Und genau, dann hätten wir auf jeden Fall eine OP-Indikation gegeben bei komplexen Sklerosierungen des Herzens und hochgradigen Stenosen.
Ist OP manchmal langfristig besser sein als ein Stent?
Es ist generell so, wir schaffen einen Umgehungskreislauf bei der Bypass-Operation, indem wir die Brustwandarterien entnehmen, die Arteria mammaria interna, oftmals auch die Arteria radialis für eine arterielle Umgehung, die wir schaffen, oder für den venösen Umgehungskreislauf, die Vena saphena magna, die kann man nehmen. Da ist wichtig, da ist auch die Öffnungsrate, 10-Jahres-Öffnungsrate postoperativ unterschiedlich, je nachdem, ob wir arteriell oder venös quasi den Umgehungskreislauf machen. Bei den arteriellen haben wir eine Öffnungsrate von über 90%, 10-Jahres-Öffnungsrate. Bei den venösen 50-70%. Das heißt, wir machen auch eher den arteriellen Umgehungskreislauf bei den Bypass-Operationen. Aber generell muss man sagen, das Outcome ist sehr gut. Die Patienten, man sieht auch direkt intraoperativ schon, dass der Flow auf den Bypassen gut ist, dass das Herz gut mit Sauerstoff versorgt ist und wir beheben die Ischämie. Das heißt, wie gesagt, vor allem bei komplexen Sklerosierungen, bei Multivessel-Diseases, wo man mehrere Bypässe auch durchführt, da ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, diese Anastomosierung durchzuführen und den Umgehungskreislauf zu schaffen. Und wie gesagt, heutzutage vor allem arteriell, einfach weil das Outcome besser ist und über 90% innerhalb von 10 Jahren Öffnungsrate da ist im Vergleich zu venösen.
Weißt du, Julia, und in dem Moment bin ich immer froh, dass du gerade so kurz vor dem nächsten Step bist, weil du nämlich so tief in den ganzen Studien drin hängst, dass du das aus dem FF rausschießen kannst. Das ist der Riesenvorteil, mit jemandem, der gerade so auf dem Weg dorthin ist in die Herzchirurgie, der darüber deutlich mehr studientechnisch sagen kann, wie mancher alte Hase. Julia, wie funktioniert denn jetzt so eine Bypass-OP überhaupt? Kannst du uns das vielleicht mal kurz erklären?
Sehr gerne. Also was davor wichtig ist, wir machen eine Risikostratifizierung vor der Operation schon. Bestimmen einen Euro-2-Score, schauen, wie hoch ist das Risiko generell für individuell für den Patienten. Das ist wichtig. Dann ist Bildgebung wichtig, eine Echokardiographie durchzuführen, die Laborparameter auf jeden Fall zu haben, präoperativ, die Nierenfunktion, die Blutgerinnung. Und dann erfolgt auch die systemische Heparinisierung. Das ist wichtig, um Thrombosen einfach zu verhindern, intraoperativ, die dann entstehen können. Und dann führen wir die mediane Sternotomie oft durch. Heutzutage gibt es auch Methoden mit lateralen Mini-Thorakotomien, mit kleineren Schnitten. Da Vinci wird auch eingesetzt, also robotische Bypässe werden auch durchgeführt. Da gibt es zahlreiche Methoden, aber die konventionelle OP ist die mediane Sternotomie. Das heißt, die Eröffnung des Brustkorbs. Und dann müssen wir quasi das Perikard eröffnen, blicken auf das Herz und kanulieren das Herz, schließen das Herz an die Herz-Lungen-Maschine an. Und da ist vor allem auch wichtig, wir müssen diese offene Technik mit der Herz-Lungen-Maschine durchführen, wenn quasi die Hinterwand des Herzens, der Ramus interventricularis posterior, wenn er betroffen ist, dann müssen wir mit der Herz-Lungen-Maschine auch operieren, weil sonst kommen wir an die Hinterwand des Herzens schwer dran. Wenn der Ramus interventricularis anterior beispielsweise betroffen ist, nennen wir auch LAD oder LIMA. Dann können wir auch einen Beating Heart Bypass durchführen. Das heißt, dann brauchen wir keine Herz-Lungen-Maschine. Und das ist der Unterschied zu den Aorten-OPs, wo man immer eine Herz-Lungen-Maschine auch braucht. Dann quasi, nachdem wir die mediane Sternotomie durchgeführt haben, das Perikard eröffnet haben, führen wir eine Kanulierung durch. Oftmals ist das der rechte Vorhof und die Aorta, die wir kanulieren. Das muss man aber auch immer individuell schauen, was ist die beste Kanulierungsstelle. Dann geben wir eine Kardioplegelösung. Das ist eine kaliumreiche Lösung, damit das Herz stillgelegt wird und können dann uns quasi vorarbeiten zu den Koronarien. Da ist wichtig, jede Anatomie ist ein bisschen unterschiedlich, jeder Patient. Da muss man sich quasi erstmal orientieren, wo sind die Hauptgefäße, wie sind die Koronarien bei dem Patienten. Und deshalb ist es auch wichtig, eine Koronarangiographie präoperativ durchzuführen. Und das machen wir auch bei den Patienten, bei den elektiven Fällen auf jeden Fall, dass wir auch genau sehen, wo ist die Stenose und die OP besser planen können, oder besser planen können, welches Gefäß wir jeweils anschließen. Und dann quasi, nachdem wir die Aorta geklemmt haben, die Kardioplegie gegeben haben, führen wir distale Anastomosen durch. Das heißt, wir vernähen quasi die Bypass-Grafts an die Koronarien und da arbeiten wir parallel. Also ein Operateur befindet sich am Brustkorb, eröffnet den Brustkorb, präpariert das Herz, kanuliert, geht an die Herz-Lungen-Maschine. Ein weiterer entnimmt parallel die Arterie. Und zwar oft ist das die Arteria radialis oder die Arteria mammaria interna, beziehungsweise bei den venösen Bypässen, wenn die Länge nicht ausreicht von den Arterien, weil es einfach zahlreiche multiple Bypässe sind, die durchgeführt werden, würde man die Vena saphena magna präparieren. Das kann man endoskopisch machen oder in Brückentechnik oder offen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Präparation, die man da durchführen kann. Und sonst am Brustkorb präparieren wir die Arteria mammaria interna frei, entnehmen diese, schauen, ob die Durchgängigkeit des Gefäßes gegeben ist. Und dann führen wir quasi die Anastomosierung durch. Und da gibt es eine distale Anastomose, das Vernähen des Bypasses an die Koronararterien und eine proximale Anastomose, und das ist oft an die Aorta. Da wird quasi das dann dran genäht und dann findet schon die Reperfusion statt. Das heißt, dann können wir schon die Aorta abklemmen und können schon den Sternalverschluss nach der Reperfusion durchführen und das Herz beginnt quasi bei der Reperfusion dann danach wieder von selber zu schlagen. Und dann machen wir oft Drahtzerrklagen rein und verschließen das Sternum. Genau, das wäre quasi ganz grob der Ablauf einer Bypass-Operation. Und wie gesagt, da gibt es heutzutage schon viel Innovation auch, dass man am schlagenden Herzen operieren kann. Beating Heart Bypässe mit Caps, Op-Caps, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, robotische Herzchirurgie mit Da Vinci-Bypässe durchzuführen. Das heißt, die Schnitte werden auch zunehmend kleiner und man muss nicht zwingend in jedem Fall dann die mediane Sternotomie auch durchführen.
Julia, jetzt hast du gerade vorher schon was gesagt. Die Arteria Mammaria. Warum zählt denn die immer noch zum Goldstandard?
Sie zählt zum Goldstandard, weil wir sie nicht zwingend quasi für die Versorgung brauchen. Das heißt, wir können sie getrost entnehmen, ohne dass es zu einer Ischämie kommt, ohne dass etwas minder perfundiert ist. Und die Öffnungsrate postoperativ ist sehr hoch, wenn wir die Arteria mammaria interna nehmen. Das zeigen auch Studien, dass die Öffnungsrate über 90% ist, 10 Jahre nach der Operation noch. Und das ist ein sehr gutes Outcome, einfach, das wir erreichen, wenn wir die Arteria mammaria interna nehmen als Graft.
Julia, jetzt für viele Patienten oder Angehörige die wichtigste Frage: Wie lange dauert denn eigentlich so eine OP?
Das hängt immer davon ab, wie viele Gefäße stenosiert sind, wie viele Bypässe wir durchführen. Aber man kann grob sagen, zwischen 3 und 5 Stunden dauert die Bypass-Operation. Und das hängt natürlich auch davon ab, ob wir die Herz-Lungen-Maschine anschließen oder einen Beating-Heart-Bypass machen. Das geht natürlich noch mal schneller.
Wie viele Bypässe werden denn so durchschnittlich gelegt bei einer OP?
Das hängt davon ab, quasi, ob eine Eingefäß-, Zweigefäß- oder Dreigefäß-KHK beispielsweise vorliegt. Haben wir eine Dreigefäß-KHK, dann haben wir alle 3 Hauptabgänge, die stenosiert sind. Da muss man mindestens 3 Bypässe durchführen. Manchmal sind auch noch kleinere Abgänge stenosiert. Und da muss man individuell planen, je nach Patient. Also es können auch mal 6 Bypässe werden. Und deshalb reicht auch oft die Länge nicht aus von den Arterien. Da muss man die Vene noch mit dazu nehmen, obwohl Studien sagen, dass die Öffnungsrate deutlich geringer ist bei den venösen Bypässen im Vergleich zu den arteriellen. Also da muss man immer individuell planen. Und deshalb ist ganz wichtig, die Bildgebung vorher, die Koronarangiographie, und dass man halt genau sieht, welches Gefäß betroffen ist und wie hoch stenosiert es ist.
Natürlich ist ja jede Operation auch mit Risiken verbunden. Welche Komplikationen können denn da auftreten bei der OP?
Also generell muss man sagen, dass die Risiken einer CABG-Bypass-Operation sehr gering sind. Die Mortalität liegt bei 1-3% nur bei den Bypass-Operationen. Zusätzlich natürlich perioperativ kann es zu einem Myokardinfarkt kommen. Schlaganfallrisiko ist natürlich erhöht, weil wir auch gesagt haben, das sind ja oft atherosklerotische Plaques, die sich bilden. Die können sich ablösen, es kann auch zu Embolien kommen, der Thrombus kann weiter verschleppt werden. Das heißt, die Apoplexrate ist auf jeden Fall auch hoch. Ein akutes Nierenversagen kann auftreten, aber das ist auch bei allen Operationen generell ein Risiko. Rhythmusstörungen am Herzen, vor allem wenn die Arteria coronaria dextra betroffen ist, die rechte Herzkranzarterie, kann es zu Rhythmusstörungen kommen. Vor allem postoperativ AFib, das heißt das Vorhofflimmern, das kann auch auftreten. Oder generell Sternalinfektionen und die generellen Operationsrisiken wie Blutungen, Thrombosen etc.
Jetzt haben wir mit dir, wie wir ja gerade schon gesagt haben, einen angehenden Vollprofi vor uns. Wie hoch ist denn die Erfolgsrate heute?
Die Erfolgsrate ist sehr hoch, da es sich um eine sehr etablierte Operation handelt. Das ist die Operation, die in der Herzchirurgie am häufigsten durchgeführt wird. Das heißt, da haben wir auch die meiste Expertise. Und man kann generell sagen, das ist die höchste Operations- bzw. Erfolgsrate von allen Operationen, die in der Herzchirurgie durchgeführt werden. Und wie gesagt, die Mortalität liegt nur bei 1-3% und auch die restlichen Risiken, die treten sehr selten auf, die restlichen Komplikationen. Und deshalb kann man sagen, es ist ein sehr etabliertes Verfahren mit sehr geringem Risiko heutzutage.
Jetzt ist die OP vorbei und nach der OP beginnt ja bekanntlich der nächste wichtige Schritt. Was passiert denn nach der OP, Julia?
Nach der Operation befinden sich alle Patienten zunächst auf der Intensivstation. Und das ist je nach Patient anders, kann 1-3 Tage dauern. Und dann von der Intensivstation kommt der Patient auf die Überwachungsstation, auf die IMC und dann auf die Normalstation. Das ist quasi der Weg jedes herzchirurgischen Patienten. Und dann nach der Normalstation empfehlen wir immer noch nach dem Klinikaufenthalt generell eine Rehabilitation von 3 Wochen, eine herzchirurgische Reha. Auf jeden Fall, dass der Patient quasi schneller wieder auf die Beine kommt und auch, wenn er berufstätig ist, schneller in den Beruf wiederkommt. Das ist quasi der ganz normale Weg eines herzchirurgischen Patienten von normal über IMC auf, also von intensiv über IMC auf Normalstation.
Das Interessante war ja, bei den ganzen Recherchen habe ich festgestellt, dass die Reha tatsächlich aus einem sehr, sehr wichtigen Punkt besteht, den man so eigentlich gar nicht kennt, was Reha angeht, und zwar Atemtherapie.
Genau, Atemtherapie ist sehr wichtig. Auch bei uns, die Patienten bekommen einen Atemtrainer. Jeder herzchirurgische Patient nach der Operation soll ein Atemtraining durchführen, einfach um die Atelektasen zu lösen, dass sich die Lunge besser wieder weiten kann nach der Operation. Wir arbeiten ja mit der Herz-Lungen-Maschine, das heißt, die Lunge muss sich quasi wieder entfalten nach der OP. Und dafür ist das Atemtraining auch sehr gut, dass schon auf der Station bei uns direkt durchgeführt wird und dass jeder Patient auch macht. Genau.
Man könnte einen Patienten dann wieder laufen, arbeiten, Sport machen und so weiter.
Also generell wichtig ist nach der Bypass-Operation eine Frühmobilisierung, dass der Patient schon auf der Station versucht zu laufen, sich schnell zu mobilisieren. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, natürlich unter kontinuierlicher Überwachung. Und vor allem nach dem minimalinvasiven Bypass muss man sagen, da können die Patienten sehr schnell wieder mobilisiert werden. Und oftmals können sie nach der Rehabilitation wieder ganz normal arbeiten. Da werden auch viele Übungen gezeigt und dem Patienten auch nochmal gezeigt, was dürfen sie noch nicht nach der Operation.
Genau. Jetzt hört man ja ganz oft von den Patienten, bin ich danach wieder gesund? Wie siehst du das?
Also generell finde ich wichtig, wenn es die Risikofaktoren gibt, dass man da auf jeden Fall medikamentös einstellt, eine Hypercholesterinämie, ein Diabetes mellitus. Also man kann sagen, dass quasi Myokardperfusion wiederhergestellt wurde. Wir haben die Ischämie verhindert, im besten Falle, durch die Operation. Das heißt, wir haben wieder einen Fluss auf den Gefäßen und diesen Umgehungskreislauf geschaffen. Die Myokardperfusion ist gewährleistet, aber das heißt nicht, dass sich in Zukunft sich noch weitere Sklerosierungen ausbilden können. Dass die Gefäße, die anderen Gefäße auch noch betroffen sein können von einer KHK. Das heißt, man muss generell vorbeugend generell leben und Lebensstilanpassungen vornehmen. Das heißt, Bewegung ist wichtig, Übergewicht zu reduzieren, dass man einen normalen BMI erreicht zum Beispiel. Dann außerdem auch Diabetes mellitus, wie gesagt, arteriellen Hypertonus zu kontrollieren, einzustellen medikamentös. Das ist wichtig, diese modifizierbaren Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten. Und auch Nikotin, hat mir gesagt, geht sehr stark auf die Koronargefäße. Da bestimmen wir immer die Päckchen bei den Patienten. Und dass man die möglichst gering hält, dass man aufhört zu rauchen, das ist sehr wichtig.
Kommen wir mal zu einem ganz, ganz schönen Punkt, den wir da heute auch noch eingebaut haben, und zwar Zukunft der Herzchirurgie, Julia. Wie wird sich denn die Behandlung der koronaren Herzerkrankungen in den nächsten Jahren verändern?
Also generell kann man schon sagen, dass Techniken wie MidCap zum Beispiel öfter durchgeführt werden, also minimalinvasive, direkte koronare Bypass-Operationen. Da ist der Trend auf jeden Fall zunehmend da. Und auch robotisch assistierte Bypässe. Zum Beispiel die Klinik in Siegburg hat schon einen robotisch assistierten Bypass durchgeführt. Da merkt man auch, dass eher an kleineren Kliniken sogar, dass da schon Da Vinci auch zum Einsatz kommt, zunehmend, dass in Deutschland auch der Trend da ist zu robotischer Herzchirurgie, zu minimalinvasiver Bypass-Chirurgie. Ob-Caps, Mid-Caps, wie gesagt, da ist auf jeden Fall der Trend da, nicht nur in der Aortenchirurgie, auch bei den Bypassen, auch bei der Bypass-Chirurgie, dass man wegkommt von der medianen Sternotomie hin zu minimalinvasiven Zugängen, kleineren Schnitten, was auch für das Outcome des Patienten deutlich besser ist. Es reduziert die postoperative Opioidgabe auch und hat sich in Studien auch auf jeden Fall als deutlich besser herausgestellt im Outcome. Aber da muss man natürlich immer individuell schauen. Wenn man einen Notfall-Bypass durchführt, hat man nicht die Zeit zu planen, eine invasive Operation zu planen mit Bildgebung etc. und muss schnell handeln. Das ist wie bei der Typ-A-Dissektion. Und da muss man eine mediane Sternotomie durchführen. Das heißt, da muss man immer schauen, je nach Eingriff, je nach Patient, wie man das plant. Aber es gibt auch hybride Konzepte zum Beispiel, die zum Einsatz kommen. Oder auch mit den Kardiologen viel kann man zusammen interdisziplinär arbeiten. Also gibt es ja auch die Hard-Teams, wo wir besprechen, was ist das Beste für den Patienten, eher der interventionelle Eingriff oder die Operation. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da auch im interdisziplinären Austausch entscheidet und vielleicht ein Stent und ein Bypass durchführt im Verlauf oder zuerst die Stentversorgung und dann schaut, verbessert sich der Patient klinisch und wie ist die Öffnungsrate. Genau, das ist auf jeden Fall der Trend hin zu minimalinvasiven robotischen Herzchirurgie und zunehmend auch interventionellen Verfahren.
Julia, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du beschäftigst dich intensiv mit der Herzchirurgie. Was berührt dich denn persönlich oder was begeistert dich am meisten, vor allem an der Bypass-OP?
Also an der Bypass-Operation finde ich besonders spannend, dass wenn man diesen Umgehungskreislauf geschaffen hat, wenn man die Anastomosierung durchgeführt hat und dann quasi Flussmessung durchführt intraoperativ, dass man direkt sieht, da ist ein guter Fluss auf dem Bypass. Das heißt, man hat direkt ein gutes Feedback dafür, dass die Myokardperfusion wiederhergestellt ist. Und das finde ich ganz toll zu sehen intraoperativ, dass man quasi eine gute Anastomosierung, einen guten Umgehungskreislauf geschaffen hat, dass man die Ischämie verhindert hat und dass man den Patienten postoperativ Lebensqualität geschenkt hat. Und das ist das Tolle an der Bypass-Chirurgie und natürlich auch die Innovation. Es ist schön zu sehen, dass Beating-Heart-Bypässe durchgeführt werden können, minimalinvasive Bypässe und auch robotische Chirurgie. Die Innovation fasziniert mich auch sehr, dass man sich konstant weiterentwickelt in der Herzchirurgie, auch mit den Verfahren. Und wie gesagt, dieses Feedback direkt im OP zu sehen, da ist wieder Fluss auf den Bypässen, das finde ich auf jeden Fall faszinierend.
Das ist auf jeden Fall sehr schön, Julia. Und vielen Dank, dass du uns auch da schon mitgenommen hast in so einem Bereich der nächsten Jahre, was sich da noch alles so tun wird. Und ich sag zum Schluss vielen lieben Dank, dass du heute zum so gesehen dritten Mal bei uns warst. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nur sagen, hört euch die anderen zwei Folgen an von Julia. Wirklich toll geworden. Und sag vielen, vielen lieben Dank, Julia, dass du da warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir konnten das Wissen auch laienverständlich erläutern über die koronare Herzerkrankung, gerade weil das so ein Erkrankungsbild ist, das so häufig auftritt heutzutage. Ja, vielen Dank und dir auch einen schönen Nachmittag.
Danke.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.